Corona wirkt gerade wie ein Brennglas, sagte der SPD-Generalsekretär Lars Klingelbeil, als er über die Missstände in der Fleischindustrie sprach. Corona wirkt gerade wie ein Brennglas und wirft so einige Gerechtigkeitsfragen auf. Corona als Brennglas. Gleichstellungsbeauftragte weisen darauf hin, dass Frauen die Hauptlast der Pandemie tragen. Ist das gerecht? Corona wird auch zum Brennglas, wenn es um Armut geht. Die Armen sind häufiger und stärker betroffen. Das wirft viele Fragen auf. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ist das gerecht? Corona wird zum Brennglas, wenn es um Rassismus geht. Die ganze Welt setzte sich nach dem Tod von George Floyd in Bewegung, um gegen Rassismus einzustehen und zu demonstrieren. Überall auf der Welt werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe, religiösen Ansichten oder sexuellen Orientierungen benachteiligt, gehasst, beschimpft, eingesperrt, ja und sogar getötet. Ist das gerecht? Die Corona-Pandemie deckt an vielen Stellen in der Welt und Deutschland, was schiefläuft. Von der größten Zelle der Gesellschaft bis in die kleinste Zelle der Ehe. Und uns allen wird bewusst, die Welt ist ein Dorf. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht darüber Bescheid wussten, ob wäre alles ganz neu oder die Pandemie daran schuld. Etliches haben wir einfach so hingenommen, akzeptiert. Was sollen wir auch, ja, wir kleiner Mann oder Frau, was sollen wir auch dagegen unternehmen oder ändern können? So fühlen wir uns doch oft. Aber ist alles damit gerechtfertigt? Manchmal bin ich wirklich bitterlich enttäuscht von mir selbst und meinem Dienst. Abends beim Bibellesen oder im Kindergottesdienst oder in unseren Predigten reden wir gerne von dem kleinen David, der auf das Schlachtfeld zieht. Ja, er gegen Goliath, diesen Riesen, den keiner besiegen konnte, der das Volk Gottes beschimpft, wie er will. Und keiner traut sich das, bis auf David. Er geht einfach nur mit Gottes Hilfe und erregt einen wahnsinnigen Sieg. Aber was ist mit mir selbst? Ich auch Schlachtfeld ziehen, hinzuschauen, etwas gegen Ungerechtigkeit zu unternehmen, davor schrecke ich dann doch oft irgendwie zurück. Vielleicht geht's ja auch genauso. Ich möchte dich etwas fragen. Wie definierst du einen guten Gottesdienst? Ich kann jetzt bei dir so ein bisschen rattern, ja? Wie definierst du einen guten Gottesdienst? Wahrscheinlich wird deine Antwort eine ich-bezogene sein. Wenn ich mich angesprochen fühle. Wenn mit mir emotional etwas passiert. Wenn der Redner die Kunst besitzt, mich zum Lachen, um zum Nachdenken zu bringen. Wenn der Lobpreis mich bewegt, das Ambiente stimmt, der Kaffee schmeckt, ich Leute wiedersehen kann, die ich die ganze Woche nicht gesehen habe. Und ich möchte dir gerne noch eine zweite Frage hinterher stellen. Was meinst du, wie ein Gottesdienst aussieht, der Gott gefällt, an dem er gefallen hat? Sind es immer noch die gleichen Antworten? Wahrscheinlich nicht. Denn in Jesaja 1, Vers 16 und 17 wird uns darauf hingewiesen, was Gott an einem Gottesdienst gefällt. Ich lese: Wascht euch und reinigt euch von aller Bosheit. Lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht. Lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Und dieses tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft, das wird uns später nochmal beschäftigen. Vor diesen Versen, die ich gerade eben vorgelesen habe, klagt Gott sein Volk an, weil sie meinen, mit viel Gottesdienst und Feiertaggetue in irgendeiner Form einen Gefallen tun zu können. Dabei hat er die Gottesdienste und die Feiertage um ihretwillen ins Leben gerufen, damit sie sich an seine gerechten Taten erinnern können und diese selbst leben. Was aber genau meint die Bibel mit Gerechtigkeit? Im Alten Testament zeichnet sich Gottes Gerechtigkeit durch sein heilvolles Wirken zugunsten seines Volkes Israel aus. In Jesus dient Gott diese Gerechtigkeit zum Wohle aller Menschen aus. Menschliche Gerechtigkeit wird in der Bibel nicht anders definiert. Es ist eine heilvolle und heilbringende Tat, ein Verhalten jemandem gegenüber. Gerecht ist, wer zum Wohle aller handelt. Mensch, Tier, Umwelt und Gott. Gerechtigkeit ist also etwas Konkretes, Erfahrbares, Solidarisches und hat mit Gemeinwohl zu tun. Also mit dem Wohlergehen eines jeden Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft. Es geht um Wiederherstellung des Zustandes des Schaloms, wo alle miteinander in Sicherheit, Freiheit, Frieden, Unversehrtheit leben können. Es ist ein Zustand, wo die Würde des Menschen voll zur Entfaltung kommen kann. Wenn Gott sich heilend, rettend, befreiend uns der Welt zuwendet, dann geht es um das Ganze. Es geht um das Leben in allen Dimensionen und allen Beziehungen, in die wir als Mensch eingebunden sind. Ich wiederhole das hier, weil es so wichtig ist. Wenn Gott sich heilend, rettend, befreiend sich der Welt, der Menschheit zuwendet, dann geht es um das Ganze. Es geht um das Leben in allen Dimensionen und allen Beziehungen, in die wir als Mensch eingebunden sind. Und nicht anders verstand Jesus diese Gerechtigkeit. Vielleicht kommen bei euch diese Worte glückselig auf. Glückselig, ihr, die ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit lässt sich an dieser Stelle einfach auch übersetzen mit: Glückselig sind die, die nach heilvollen und heilbringenden Taten hungern und dürsten. Oder glückselig sind die, die sich zum Wohle eines jeden einzelnen Menschen einbringen, denn sie werden deswegen verfolgt werden. Und damit ist auch zu rechnen. Gerechtigkeit ist nicht bei allen Menschen beliebt. Zu viele profitieren davon, dass diese Welt eine ungerechte ist und bleibt. Gerechtigkeit trägt zwei Seiten in sich. Gerechtigkeit ist einmal Enthaltung vom Unrechten, vom Bösen. Ich lebe gerecht, indem ich Gottes Lebensordnung folge. Und diese Seite der Gerechtigkeit kennen wir als Feigliche eigentlich ziemlich gut. Aber zur Gerechtigkeit gehört auch noch viel mehr die Kategorie des Tuns. Gerechtigkeit ist Bekämpfung des Unrechts. Hier geht es nicht bloß darum, das Böse nicht zu tun, sondern das Böse mit allen seinen Facetten und Strukturen zu hassen. Böses, Unrecht, Ungerechtigkeit beim Namen zu nennen, anzuprangern und so lange für das Recht zu kämpfen, bis es wiederhergestellt ist. Anders ist Jesaja 1, das wir gerade eben gelesen haben. Tretet den Gewalttätigen entgegen, oder andere übersetzen, führt den Rechtsstreit für die Waisen und Witwen. Nicht zu verstehen. Und Gewalttäter sind heute nicht immer die Machthaber, die Trumps und Erdogans und Putins. Es können auch Banken sein, Unternehmen, Konzerne, ganze Industriezweige, Menschenschlepper, kriminelle Banden, Amtsträger. Alle, die mit der Ungerechtigkeit Profit machen. Und das ist fast in jeder Branche zu finden. Und darüber darf nicht geschwiegen werden. Wie viel Unrecht könnte aufgedeckt werden, wenn Opfer reden würden, statt sich zu schämen? Und wir als Gemeinde haben da eine Verantwortung, Opfer zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben, zu sagen, wo Unrecht ist. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das gerade eben festgestellt hast, aber ich habe gerade eben erwähnt, wir sollen das Böse hassen. Wir werden dazu mehrmals in der Bibel aufgefordert, zu hassen. In Amos 5, Vers 15 zum Beispiel. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute. Oder in Römer 12, Vers 9. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Und mit dem Bösen ist alles Unrecht, Unrechte, Ungerechtigkeit gemeint. Warum ist es so wichtig, dass wir Böses hassen? Weil Hass eine leidenschaftliche Kraft ist, ein großes Gefühl der Abscheu und Wut, und die wir brauchen, um das Böse zu bekämpfen. Wenn ich etwas hasse, dann schaue ich genau hin. Ich schaue nicht weg, akzeptiere nicht, toleriere nicht, sondern werde aktiv und kämpfe dafür, dass das Recht Recht ist. In den Evangelien wird oft von Jesus besonderen Freunden berichtet, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie waren religiöse, politische, ökonomische Größen. Sie machten vieles richtig und in vielen Augen waren sie gerecht. Und so dachten sie auch von sich selbst. Jesus war da aber einer anderen Meinung. In Matthäus 23, Vers 23 lesen wir: Wehe euch, Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr gebt Gott den Zehnten von allem, sogar von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies sollt ihr tun, ohne das andere zu lassen. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesu Kritik an die Pharisäer und Schriftgelehrten richtet sich insbesondere an die zweite Seite der Gerechtigkeit. Sie waren super in Predigen, in Gottesdienstbesuchen, in Lobpreis, im Gebet, im Fasten, im Bibellesen, in Spenden und alles Böse und Unreine zu vermeiden. Eigentlich super Christen. Problematisch war aber ihre einseitige Gerechtigkeit. Sie solidarisierte sich nicht mit den gemeinen Menschen, mit den Armen, den Unterdrückten, den Ausländern, den Benachteiligten, wozu insbesondere Frauen und Kinder zählten. Aber genau das macht Gottes Gerechtigkeit aus, dass er sich mit den Armen, Unterdrückten, den Witwen und Waisen, den Ausländern, den Flüchtlingen, den Sozialschwachen, den Bildungsfernen solidarisiert. Und das ist eigentlich zu klein gesprochen. Gott geht sogar weiter. Gott identifiziert sich mit ihnen. Was ihr den Geringsten getan habt, sagt Jesus, habt ihr mir getan. Wenn du Gott begegnen möchtest, dann bist du hiermit aufgefordert, all diesen Menschen zu sein. Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus wirken ist beides. Verkündigung und Tat. Es ist beides, geistlich und sozial. Das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden. Ich für mich habe den Eindruck, wenn es um Gerechtigkeit geht, so stehen wir genauso in der Gefahr, eine einseitige Gerechtigkeit zu leben, ähnlich wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir haben einen enormen Einfluss als Verbraucher, Bürger dieser Stadt, Region und insbesondere als Kinder des Höchsten. Und wir haben eine von Gott gegebene Verantwortung. Aber werden wir dieser Verantwortung gerecht? Oder schieben wir sie weit weg von uns? Oder tun so, ob wir das Unrecht gar nicht existieren? Fair Trade, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, faire Besteuerung, Gleichstellung von Mann und Frau, Umweltschutz, Antirassismus, Armutsbekämpfung, Bildung für alle, Gewaltprävention, Kinderschutz, das sind alles Themen, die in der Bibel vorkommen. Die sind nicht neu und von heute. Das sind alles Themen, die in der Bibel vorkommen und heute hochaktuell sind. Und all diese Themen brauchen engagierte Christen, die die Welt, die Menschen, Tiere lieben. Gemeinde, Kirche, wie Gott sie sich vorstellt, ist und kann nicht unparteiisch sein wie Justitia, die sich einfach irgendwie was über die Augen bindet und eine Waagschale hält. Gemeinde ist nicht neutral und schon gar nicht apolitisch. Gemeinde hat von Gott ein prophetisches Amt bekommen. Gemeinde trägt eine Weltverantwortung in sich, weil sie der Leib Christi ist, hier auf Erden, sein Stellvertreter. Und sie muss die Politik daran erinnern, wem sie eigentlich unterstellt ist. Wer wirklich regiert? Gott, der Herr, der König, unser Vater. Und wozu das Ganze? Damit Mensch in Würde leben kann, wo auch immer er lebt und nicht nur wir hier in Europa. Ich möchte euch noch einen kurzen Ausblick geben, was du jetzt schon machen kannst. Es sind Kleinigkeiten, mit denen alle beginnen können. Bevor ich euch 3 Punkte nenne, möchte ich euch noch einen Vers mitgeben. Der steht in Micha 6, Vers 8. Da steht, er, also unser Gott, hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr anders von dir, als Gerechtigkeit zu üben, dich der Liebe zu befleißigen und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Und es ist ganz einfach. Jeder kann damit beginnen, jederzeit. Jesus gibt uns seinen wertvollen Tipp in Lukas 12, Vers 33. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Hier geht es nicht darum, dass du alles verkaufen sollst. Wenn du den Glauben dafür hast, Halleluja, verkaufe alles. Ja, du hast ein Haus, verkauf dein Haus, dein Auto und werde anders glücklich. Aber hier geht es darum, das loszuwerden, was vielleicht einfach in deinem Schrank hängt, bei dir im Keller rumliegt, auf dem Dachboden und Wert hat. Wert, das Armut bekämpfen könnte. Das können wir doch alle machen. Verkaufen. Ich habe jetzt sogar einen Deal mit Gott gemacht, habe gesagt, Gott, wenn du mir hilfst, Sachen zu verkaufen, ist gar nicht so einfach. Ja, ich habe unzählige Sachen bei eBay Kleinanzeigen, melden sich zu wenig Leute oder ich habe zu hohe Preise, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, Gott, wenn du mir hilfst, Sachen zu verkaufen, lege ich noch 10% drauf, die ich spenden möchte. Eine andere Sache, die du machen kannst, ist, bringe dir einen minimalistischen Lebensstil bei. Beim nächsten Kauf von Spielzeugen, Kleidung, Elektronik oder was auch immer, verschenke 2 Sachen oder verkauf sie und gib sie jemandem, der es wirklich braucht. Und dann wirst du mit der Zeit dahin kommen, dass du genug hast und nicht viel zu viel, wie die meisten, denke ich mal, von uns. Wie würdest du dich fühlen, wenn vor dir ständig die Kasse zugehen würde? Also stell dir vor, du bist beim Einkauf, hast da was reingelegt, weil du hast hier erwirtschaftet und dann stehst du an der Kasse und vor dir wird jedes Mal die Kasse zugemacht und dann darfst du wieder dich hinten anstellen. Und das passiert nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern mehrere Male. Das fühlt sich nicht gut an, das ist ungerecht. Und so fühlt sich die Mehrheit der Weltbevölkerung. Die einen profitieren, weil sie immer an die Kasse dürfen und andere bleiben leer und schauen nur nach. Mit unserem Konsumverhalten können wir einiges, vieles bewirken und damit kann jeder von uns heute beginnen. Und die anderen Sachen, steh auf und erhebe deine Stimme, wie wir gerade eben Jesaja gelesen haben. Streitet für die Witwen und Waisen. Mache mit bei Petitionen. Schreibe an den Bürgermeister, an den Bundestagsabgeordneten. Frage kritisch nach. Was wird dafür oder dagegen unternommen? Telefoniere mit Verantwortlichen. Bleibe hartnäckig. Das ist so wichtig. Und das andere, das auch jeder tun kann, ist einfach anwesend sein. Bei der nächsten Friedensdemonstration, wo auch immer. Für das Gute in der Welt. Sei dabei und sei mit dir eine Stimme. Und das nächste, was wir womit wir starten wollen, ist, als Gemeinde mit dem E-Prozess zu beginnen. Wir wollen uns unserer Verantwortung stellen. Wir wollen herausfinden, wo die Nöte der Menschen, der Region, der Welt sind und gemeinsam schauen, wie wir darauf reagieren können. Mit dem E-Prozess wollen wir unsere Augen öffnen, unsere Kraft nicht kleinreden. Wir wollen unser Potenzial sehen und entdecken, um auf die Nöte reagieren zu können. Mit dem E-Prozess wollen wir die Ungerechtigkeit nicht mehr akzeptieren. Dazu hilft und helfe uns unser Gott. Amen.